Wenn man die Revolutionskämpfe betrachtet, muss man natürlich auch die andere Seite, also die Gruppen und Formationen, die den Revolutionären gegenüberstehen, betrachten. Und das will ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen auseinanderzuziehen, weil das sind immer so Begriffe: Freikorps, Einwohnerwehren, Zeitfreiwillige, SIPO und so weiter, was sich eigentlich dahinter verbirgt und wie die entstanden sind, wie die sich formieren. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, also mit dem 9. November, werden die, beziehungsweise 11. November ist ja die offizielle Ende des Krieges, wird das deutsche Kaiserheer demobilisiert und schon in dieser Phase sind es wohl Offiziere, die auf die Idee kommen, freiwillige Gruppierungen um sich zu scharen. Und für die Ostfront ergeht schon am 16. November ein Erlass, dass man dort also, dass die Offiziere dort ihre Truppen praktisch auf freiwilliger Grundlage zusammenhalten können. Was aber das Deutsche Reich innenpolitisch angeht, da glaubt die oberste Heeresleitung, die in Kassel residiert, dass sie also 16 Divisionen vom Feldheer aus dem Westen, von der Westfront, nicht demobilisiert und dass sie also die für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im Land selber zur Verfügung hat. Geplant ist, dass von diesen 16 Divisionen alleine 10 nach Berlin einmarschieren und die sollen auch gleich dann die Entwaffnung der Arbeiter- und Soldatenräte vornehmen. Am 10. Dezember beginnt dieser Einmarsch und es stellt sich sofort heraus, dass diese Idee der obersten Heeresleitung sich nicht umsetzen lässt, weil es ist kurz vor Weihnachten, der Krieg ist verloren und nachdem der Befehl kommt, abtreten, demobilisieren sich diese Division praktisch von selber. Die Soldaten gehen zum großen Teil einfach nach Hause. Also die Idee, jetzt hier die Waffen wieder einzusammeln, die die Revolutionäre erbeutet haben, das funktioniert so nicht. Und der Chef der obersten Heeresleitung Gröner, der mit Ebert in direktem Kontakt steht, hat auch andere Schwierigkeiten, weil wir haben ja da im Deutschen Reich zu dieser Zeit eine Revolutionsregierung, den Rat der Volksbeauftragten. Und da gibt es politische Widerstände, die sagen, also das alte Kaiserheer, dem vertrauen sie politisch nicht und man will ein neues Heer schaffen, das alte auf alle Fälle abschaffen. Und so kommt Gröner dann auf die Idee, einen Bericht an den Rat der Volksbeauftragten zu senden. Das ist schon am 14. Dezember 1918 der Fall, wo er sagt, dass man also dann auf freiwilligen Regimentern zurückgreifen müsste, also neue Armee aus Freiwilligen sozusagen zu gründen. Und schon am 15. Dezember gibt es deswegen den Erlass vom Rat der Volksbeauftragten, also in dem auch Friedrich Ebert drin ist, eben jetzt eine Freiwilligen Armee aufzustellen. Also der Hintergrund dieser Sache ist für die Linken in dem Moment, dass sie das alte Kaiserheer eigentlich abschaffen wollen, dass die Rechten da andere Pläne haben, das ist da noch nicht so ganz deutlich. Am 16. Dezember jedenfalls wird diese Verfügung schon also durchgesetzt. Bereits Mitte Dezember 1918 beginnt damit der Aufbau der Freikorps. Diese Entwicklung wird dann forciert nach den Weihnachtskämpfen. Also am 25. Dezember 1918 gibt es ja in Berlin diese Weihnachtskämpfe, wo die Volksmarinedivision sich ihres Bestehens erwehrt und im danach löst sich ja diese verbliebene Division, die also in Potsdam vor allen Dingen liegen, auf. Und dann ist es klar, jetzt braucht man noch viel mehr Freiwillige. Und dann wird Gustav Noske als Wehrbeauftragter eingesetzt. Und damit beginnt also der Aufbau dann der Freikorps im großen Stil. Und das heißt, dass also dann schon im Anfang Januar 10.000 Freikorpssoldaten rund um Berlin zur Verfügung stehen. Also diese Geschwindigkeit konnte natürlich nur deswegen hingelegt werden, weil eben schon vorher der Aufbau der Freikorps begonnen worden ist. Dem politischen Befehl, praktisch der Verteidigungsminister, wird ja dann auch bald mit der Wahl zur ersten Nationalversammlung der Wehrbeauftragte, ist Noske, der das militärisch durchführt, ist General von Lüttwitz, der sich ja auch als Vater der Freikorps gerne bezeichnet und der dann auch schon ein Jahr später gegen die Republik putschen wird. Lüttwitz ist ein monarchistischer, Offizier durch und durch. Und er hat also auch das Vertrauen des monarchistischen Offizierskorps, sodass also dieser Aufbau der Freikorps reibungslos funktioniert. Die Freikorps sind alte kaiserliche Verbände, die von ihren Offizieren zusammengehalten werden. Politisch gesehen ist den meisten Soldaten ziemlich so alles egal. Hauptsache, sie können also weiter Soldat bleiben. Das Offizierskorps ist ganz klar monarchistisch eingestellt. Der Aufbau der Freikorps betrifft zunächst nur Preußen. Württemberg, Bayern und Sachsen sind eigenständige Königreiche. Und das heißt, dass das preußische Kriegsministerium dort also keine Oberbefehl genießt. Und in Bayern ist es auch so, dass die Revolutionsregierung von Kurt Eisner den Aufbau von Freikorps verboten hat. So ist also das erstmal nur auf preußischem Staatsgebiet möglich. Es sind Regierungstruppen, das muss also deutlich gesagt werden. Die Freikorpssoldaten selber, die stellen sich ja in ihren Memoiren immer so als Söldner ohne Sold und sowas da, das ist totaler Unsinn. Die Freikorps sind von vornherein im Regierungsauftrag aufgestellt. Sie werden von der preußischen Regierung ausgerüstet, besoldet und auch befehligt. Es sind also keine im luftleeren Raum agierenden, verwegenen Gestalten, sondern Regierungstruppen. Sie werden unter der Überschrift Kampf gegen den Bolschewismus aufgerufen. Das sind aber ganz unterschiedliche Aufgabenfelder, die damit gemeint sind. Das eine wäre der Grenzschutz Ost. Also es gibt da Probleme an der polnischen Grenze, wo also Polen noch einige Gebiete erobern will und auch an der russischen Grenze. Und das ist also eine Aufgabe, der Grenzschutz Ost. Und das andere ist der innere Feind, was sich gegen die linken Revolutionäre richtet. Und da gibt es noch einen dritten Bereich, den ich auch kurz erwähnen will. Die exterritorial agierenden Freikorps im Baltikum, also Estland, Lettland, Litauen, sind eigenständige Staaten geworden nach dem Vertrag von Brest-Litovsk. Und dort versucht jetzt die Revolutionsregierung in Russland natürlich auch die Revolution voranzutreiben. Und hier gibt es keine englischen und französischen Soldaten, deswegen ergibt die Entente den Befehl, dass dort also deutsche Soldaten weiter kämpfen können. Es sind also ungefähr 40.000 Soldaten, die da im Auftrag der Entente eigentlich für den Kapitalismus kämpfen. Machen sie auch ziemlich erfolgreich. Im Mai 1919 wird Riga zurückerobert von diesem Freikorps und da gibt dann die Entente den Befehl, dass sie aufzulösen sind. Die sind vorher geködert worden mit der Versprechung, wer da also über einen Monat kämpft, kriegt dann die lettische Staatsbürgerschaft und ein Stück Land. Das wird natürlich nicht eingehalten und die Freikorps widersetzen sich dann ihre Auflösung, wollen auf eigene Faust weiterkämpfen, machen es auch ein paar Wochen und dann wird da mit harten Druckmitteln gearbeitet, die Entstaatlichung wird gedroht und dass die Grenzen zugemacht werden nach Ostpreußen und so weiter. Jedenfalls gelingt es dann mit großem Druck, dass sie bis Dezember 1919 dann nach Deutschland zurückkommen. Die sind natürlich total sauer und entsprechend politisch auch drauf. Die Freikorps an sich sind unterschiedlich stark. Es gibt Freikorps, die sind nur einige hundert Soldaten stark und gibt es welche, die über 10.000 Mann zählen. Stärkste Freikorps ist die Garde-Kavallerie-Schützen-Division, die immer mehr Soldaten zählt und die wird dann schließlich sogar zum Garde-Kavallerie-Schützen-Korps umgenannt. Das sind also mehr als 30.000 Soldaten, die da dieser Formation angehören. Garde-Kavallerie-Schützen-Division, da ist ja der Hintermann, der Hauptmann Papst, der also auch direkt mit der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zu tun hat. Neben diesen Freikorps, die also Soldaten sind, auch kaserniert und zusammengehalten, gibt es dann die Einwohnerwehren. Die werden im April 1919 aufgebaut, sind auf Republik und Regierung vereidigt, wie übrigens auch die Freikorps, die werden richtig vereidigt auf die Republik. Die Einwohnerwehren sind allerdings mehr ehrenamtliche Polizisten, also machen solche Aufgaben, Bewachung, dies und das. Bis hin zu Maschinengewehren sind sie mit Waffen ausgestattet und werden von der Reichswehr auch entsprechend unterrichtet. Aber wie gesagt, das sind eigentlich ehrenamtliche Polizisten und in den Kämpfen werden die meistens immer gleich entwaffnet. Es gibt auch manchmal Einwohnerwehren, die auf der Seite der Revolutionäre mitmachen. Das ist allerdings eine Ausnahme. Einwohnerwehren stellen sich zum großen Teil natürlich auch aus dem Bürgertum zusammen. Aber wie gesagt, es sind keine richtigen Soldaten, nicht von diesem Kaliber wie die Freikorps. Dann gibt es noch ab September 1919 die Zeitfreiwilligen. Das ist eine Formation, die sich vor allen Dingen aus Studenten und Oberschülern zusammenstellt, also auch eher bürgerliche geprägt ist. Und die soll eigentlich als Verstärkung bei Unruhen hinzugezogen werden, also nur Soldaten auf Zeit. Die werden auch von der Reichswehr uniformiert und befehligt, aber es sind also auch keine vollwertigen Soldaten, die haben dann bei den Kämpfen immer die höchsten Verluste. Dann gibt es noch eine andere Gruppierung, die immer wieder auftaucht, die SIPO, die Sicherheitspolizei, die wird im Juni 1919 aufgestellt. Ungefähr 100.000 Mann sind das. Das sind fast alle aus ehemaligem Freikorps hervorgegangenen Sicherheitspolizisten. Die sind militärisch strukturiert und aufgebaut und müssen dann auch auf Befehl der Entente am 4. Oktober 1920 endgültig aufgelöst wird und dann in die SCHUPO überführt, die Schutzpolizei. Die SIPO hat grüne Uniform, deswegen spricht man dann öfters von den grünen Polizisten und die SCHUPO blaue Uniform, also alles das wird von der Entente befohlen, also auch die Uniformen dürfen nicht die gleiche Farbe haben. Bei den Beschreibungen aus jener Zeit taucht die SIPO auch immer noch später auf als Begriff, aber wie gesagt, die gibt es schon ab Oktober 1920 nicht mehr. Ich will es also nochmal kurz aufzählen, um es klar zu machen. Es gibt die Freikorps, die 1919 aufgestellt werden. 1920 kommt der Befehl der Entente. Deutschland darf nur noch ein Heer von 100.000 Soldaten haben. Es sind zu der Zeit aber schon 400.000 Soldaten. Das heißt, diese Freikorps werden zum größten Teil in den Beamtenapparat übernommen. Man versucht sie in den Beamtenapparat zu übernehmen. Das heißt, Post, Eisenbahn und so weiter, werden viele Freikorps-Leute dann integriert, einige auch in die neue Armee, die Reichswehr, die aufgebaut wird. Aber trotzdem sind natürlich noch etliche dabei, die also dann keine Verdienstmöglichkeiten mehr haben. Und als Reserveorganisation gibt es dann also noch die Einwohnerwehren, eine ehrenamtliche Polizei, die Zeitfreiwilligen, die also nur zu bestimmten Anlässen dann aufgerufen werden und die SIPO 1919 aufgebaut, 1920 aufgelöst, wird in die SCHUPO umgewandelt. Das sind also die Gruppierungen, die den revolutionären Kräften entgegenstehen. Und der große Wendepunkt kommt also 1920, als diese Freikorps aufgelöst werden müssen. Das heißt, der große Wendepunkt insofern, dass das der Hintergrund wird für den sogenannten Kapp-Putsch. Die Wahlen zur Nationalversammlung sind am 19. Januar 1919 und am 6. Februar 1919 tritt die Nationalversammlung zum ersten Mal zusammen und das nicht in Berlin, sondern in Weimar. Das macht man deswegen, weil in Berlin waren die Januarkämpfe und immer noch gibt es hier ein großes revolutionäres Proletariat und man denkt halt, dass man in Weimar ein bisschen mehr in Ruhe die Nationalversammlung konstituieren kann. Um diese Nationalversammlung zu schützen, die Zusammenkunft in Weimar zu schützen, wird ein Freikorps nach Weimar geschickt unter General Merker, die Freiwilligen Landesjäger. Dieses Freikorps setzt sich zusammen aus der 214. Division, aber nämlich der General Merker, der Befehlshaber. Und diese Division soll im Sennelager in Paderborn demobilisiert werden, aber Merker hält seine Truppe, also den Stamm der Truppe, zusammen bis Anfang Dezember 1918 und konzipiert da schon also ein Freikorps aus dieser 214. Division. Sie wird dann auch schon zum Januaraufstand nach Berlin geschickt, allerdings erst nach den Kämpfen. Sie übernimmt dort Sicherheitsaufgaben, also zeigt vor allen Dingen militärische Präsenz Und im Februar halt erhält sie den Auftrag, die Nationalversammlung in Weimar zu schützen. In Weimar gibt es auch einen Arbeiter- und Soldatenrat, der also von dem Freikorps schnell verjagt wird. Da gibt es keine großen blutigen Szenen. Die Übermacht ist einfach so groß, dass die Revolutionäre sozusagen der Gewalt weichen. Nachdem die Nationalversammlung geschützt wird, geht Merker dann auf Tour, wenn man das salopp formulieren will. Also Gotha, Eisenach und andere thüringische Städte werden dann von diesem Freikorps eingenommen. Das heißt also, die Arbeiter- und Soldatenräte dort entmachtet. Dabei fährt Merker mit einem Panzerzug durch die Gegend und macht sich bald einen Ruf als Eberts Städteeroberer. Also Ebert ist Reichspräsident dann offiziell ab Februar 1919. Bei den Rechten gilt Merker hingegen als roter General. Ich halte ja diese Bezeichnung für ein bisschen übertrieben. Tatsächlich muss man aber sagen, dass eben Merker kein Schlechter ist. Also es gibt manchmal hier und da Schießereien, es gibt auch einige Tote natürlich, aber es gibt dann danach kein Standrecht oder blutige Exzesse. Also das kann man dem Merker jetzt nicht nachsagen. Er versucht mit Verhandlungen und Präsenz also erstmal die Situation zu bereinigen. Teilweise kommt es zu recht chaotischen Verhandlungen auch mit den Arbeiter- und Soldatenräten vor Ort. Und bei einer solchen Gelegenheit in Erfurt wird er auch mal mit einem Messer im Kopf verletzt. Aber diese Verletzung ist also nicht so schwer. Im März 1919 gärt es überall im Deutschen Reich. Ein Generalstreik liegt in der Luft. Die Nationalversammlung hat sich jetzt konstituiert. Immer noch ist die Sozialisierung der Schlüsselindustrie nicht vorangebracht. Stattdessen stabilisiert sich die Lage, also die Kapitalisten bleiben in Amt und Würden. Das Militär ist wieder aufgebaut, Freikorps gibt es, revolutionäre Aufstände wurden niedergeschlagen und die Versorgungslage ist immer noch mies. Es gibt also schon erste Streiks, sowas soll eine ganz große Streikbewegung also vom Zaun gebrochen werden. Die wird dann allerdings regional mit unterschiedlichem Tempo angesetzt. Es gibt im März im mitteldeutschen Gebiet wird ein Generalstreik ausgerufen. Jetzt wird General Merker wieder in Bewegung gesetzt. Er will in Halle einrücken, mit seinem Panzerzug da sozusagen an Kuh landen, überraschend die Stadt einnehmen. Das funktioniert aber nicht, weil der Zug eine Panne hat und so können also Abwehrmaßnahmen unternommen werden. Beim Einrücken in Halle kommt es dann zu schweren Gefechten mit dem Sicherheitswehr, die von den Linken dort aufgestellt ist immer noch. Der Oberstleutnant Robert von Klüber, das ist noch so eine interessante Detailgeschichte, von den Freikorps, also von Merker, geht auf Erkundungsgang nach Halle. Das zeigt dann nochmal, wie auch da vorgegangen wird. Also im Zivil werden vorher dort Leute eingeschleust, um sich mal so ein bisschen umzuschauen, zu spionieren. Der wird aber entdeckt, wird verprügelt, in die Saale geschmissen, es wird auf ihn geschossen. Er kann aber noch ans Ufer fliehen. Da sind aber dann schon einige Revolutionäre, die hauen ihm dann Gewehrkolben vor den Kopf und dann ertrinkt er in der Saale. Der ist in Berlin dann auf dem Invalidenfriedhof beerdigt und die Nazis benennen nach ihm 1937 eine Straße, die auch heute noch so heißt. Es kommt dann jedenfalls zu einem 7-stündigen Gefecht in Halle. Und das wird dann also von den Freikorps, dem Freiwilligen Landesjägerkorps, eingenommen. Es sterben dabei 29 Revolutionäre und 7 Gefallene hat das Freikorps zu verzeichnen. Der Karl Merseburg, der immer noch also dort die treibende Kraft in der Sicherheitswehr ist, wird am 13. März verhaftet. Er versucht dann zu fliehen, springt in die Saale, wird auf ihn geschossen und dann ertrinkt er da, also auf der Flucht erschossen, ist die offizielle Version. Damit enden aber diese Auseinandersetzungen nicht. Es dauert nur wenige Wochen im April 1919. Ich erwähnte, dass im Sachsen und vor allen Dingen in der preußischen Provinz Sachsen unter den Soldaten sehr viele Linke sich befinden. Und da gibt es immer noch einen zentralen Soldatenrat in Magdeburg. Da sind mehrere Armeekorps, 4., 16. und 21. versammelt. Und dieser zentrale Soldatenrat, beschließt, dass alle Offiziere sofort abgesetzt werden, die Reichsregierung zu stürzen ist und eine Räterepublik errichtet werden soll. Sie sind auch verbunden natürlich mit der örtlichen Arbeiterschaft, die auch gleich wieder einen Generalstreik ausruft. Also der Begriff Generalstreik wird zu dieser Zeit sehr oft verwandt, meint dann nicht immer reichsweit, sondern eben in der Stadt, in der Region, in der man sich dort dann befindet. Es werden auch offizielle Vertreter verhaftet, es werden Waffenkammern gestürmt, allgemein die Leute bewaffnet. Und jetzt tritt wieder General Merker auf den Plan, der mit seinem Landesjägerkorps am 9. April Magdeburg erreicht, dort einmarschiert. Da gibt es dann zwar nicht die große Konfrontation oder einige Scharmützel. 7 Revolutionäre werden dabei getötet. Und gleich danach marschiert Merker weiter nach Braunschweig. Da ist eine Räterepublik ausgerufen worden. Da kommt es am 15. April nochmal zum Gefecht bei Helmstedt. Der Einmarsch in Braunschweig selbst ist dann also ohne Blutvergießen. Da ziehen sich die Revolutionäre vorher zurück. Als Belohnung für diese Einsätze wird dieses Landesjägerkorps in die Reichswehr übernommen am 2. Mai 1919 und bildet dann dort die Reichswehrbrigade 16. Das nun offiziell in eine Reichswehrbrigade umgewandelte Freikorps geht gleich weiter ans Werk. Merker wird schon am 10. Mai nach Leipzig befohlen. Dort gibt es auch revolutionäre Unruhen. Am 11. Mai rückt diese Reichswehrbrigade 16 mit 15.000 Soldaten in die Stadt ein. Und es wird also dann diese revolutionären Unruhen beendet, allerdings auch hier ohne großes Blutvergießen. Es geht dann weiter am 19. Mai nach Eisenach und dann gibt es noch ein paar kleinere Einsätze im Juni in Erfurt und Weimar. Anschließend wird der Hauptteil dieser Brigade nach Gotha verlegt. Dort brodelt die Situation und dadurch, dass die Brigade zum großen Teil in Gotha dann stationiert wird, wird die Ausrufung einer Räterepublik in Gotha dann verhindert. Bis zu diesem Zeitpunkt hat es also schon Auseinandersetzungen gegeben, militärische Konfrontationen, es sind schon einige Menschen getötet worden, einige sitzen im Knast und so weiter, aber das alles ist erst ein leichtes Vorspiel von dem, was sich dann wenig später im Jahr 1920 im Gebiet Mitteldeutschland im Zusammenhang mit der Abwehr des Kapp-Putsches abspielen wird. Nach wie vor existiert eine große revolutionäre militante Bewegung, die Revolution will. Waffen sind im Umlauf und es fehlt nur der Funke im Pulverfass.